Heute habe ich ein Thema, vielleicht bist du ein bisschen erstaunt, Dinge, die wir nicht brauchen. Wir sind ja so Konsumenten, wir brauchen immer so viel. Das brauche ich und das muss ich haben und dort muss ich gewesen sein und das muss ich erlebt haben. Wir brauchen so viel. Aber die Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, ist, was brauchen wir in der Ewigkeit? Was brauche ich, wenn ich eines Tages vor Gott stehe? Was brauche ich, wenn ich diese Welt verlasse? Was nehme ich mit? Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also, was haben die Pharaonen? Sie haben ihre Pyramiden vollgepackt mit Gold und mit wertvollen Sachen. Und was haben sie mitgenommen? Gar nichts. Die Mumien findet man und die werden jetzt im Museum ausgestellt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wir haben diese Tage über verschiedene Dinge geredet. Gestern war das Thema, warum wird so wenig gebetet? Und ich habe festgestellt, die Menschen, die haben ja alles. Die haben alles, was sie brauchen. Darum beten sie auch nicht. Und deshalb, ich möchte heute Dinge anschneiden als Fortsetzung von gestern. Was brauchen wir wirklich? Was tut uns Not? Wir kennen die Geschichte von Maria und Martha. Und da beschwert sich die Martha beim Herrn Jesus. Hol doch die Maria, die soll mir in der Küche helfen. Und was sagt der Herr Jesus? Sie hat das gute Teil erwählt. Was ist das gute Teil, das wir erwählt haben für die Ewigkeit? Was bringt uns die Ewigkeit? So, diesen Fragen gehe ich nach. Ich lade euch ein für morgen früh. Morgen will ich das Thema betrachten. Gott will dich befördern. Du bist noch viel zu tief unten. Du bist noch gar nichts. Du kommst aus der Welt, aus der Sünde, aus Nacht, aus der Finsternis. Du bist noch ein Teufelskind und du musst nur zuerst mal in der Quarantäne entwöhnt werden. Zuerst mal von all diesen weltlichen Dingen. Das brauche ich, das muss ich haben und dergleichen. Gott will dich entwöhnen und dann, nachdem du alles losgelassen hast, von allem befreit worden bist, dann will er dich befördern. Ich habe ein paar gute Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Also sei dabei. Und am kommenden Mittwoch werde ich über den Körper sprechen. Du glaubst gar nicht, wie viele Körper wir haben. Also was du mich siehst, das ist nur mein Leib. Aber mein Körper besteht aus Seele und Geist. Und der Körper ist nur das Äußere. Dann habe ich diesen Astralleib. Dann habe ich den psychischen Leib und den physischen Leib. Dann habe ich meine ganzen Organe, die registrieren alles, was ich erlebe. Wenn ich Schmerz erlebe, wenn ich Kummer erlebe, wenn ich traurig bin. All das, was registriert, irgendwo in meinem Leib. Also ich bin mehr als nur was du siehst. Und deshalb darüber spreche ich, was braucht der Mensch wirklich? Wie viel Erde braucht der Mensch? Nur für sein Grab. Abraham hat in Hebron nur seine Grabstätte für sich und seine Frau gekauft. Das war alles. Was braucht der Mensch? Wir haben so viele Bedürfnisse. Und da heißt es ja einmal in einem Sprichwort, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigend seine Wünsche still. Der Mensch ist so begierig, er will alles haben, am besten heute noch. Und die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Was nützt es? So, wir sammeln so viel. Wir sammeln, geistlich so viel. Wir lesen, wir informieren uns. Aber wir versuchen, das zu begreifen, zu erkennen, zu erfassen. Unser Körper ist ein ganzes Universum. Was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir wirklich? Unsere Welt besteht aus vielen unsichtbaren Dingen. Ich habe einen sichtbaren Körper und einen unsichtbaren Körper. Und den Körper, den Gott kennt, und den Körper, den die Menschen kennen. Die Menschen kennen nur den Äußeren des Menschen. Aber der innere Mensch, das ist ja ganz was anderes. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Was braucht der Mensch? Er braucht Liebe, braucht Zufriedenheit, braucht Gemeinschaft. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Viele Menschen sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Mitchristen, Mitbrüder und so weiter. Schon im Paradies hat der Adam gemerkt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass du allein bist. Gott hat den Menschen Bedürfnisse gegeben, die sind von Gott. Die Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung, Schutz. Der Mensch hat gemerkt, plötzlich nach dem Sündenfall, dass er nackt ist. Gott hat ihm Kleider gegeben, ein Tier geschlachtet wahrscheinlich. Und Gott gibt dir all das, was du brauchst, um glücklich zu sein. Der Mensch brauchte einen Partner. Gott hat einen Partner dem Menschen gegeben. Und nicht nur einen Partner. Der Mensch braucht auch Beschäftigung. Er braucht Arbeit. Wenn er nichts zu tun hat, wird es langweilig, kommt auf dumme Gedanken. Und immer dann, wenn wir nichts tun, kommen wir immer auf dumme Gedanken. Müßiggang ist aller Laster Anfang, heißt es in einem Sprichwort. Der Mensch braucht jemand, der ihm zuhört. Der Mensch braucht jemand, der ihn versteht. Der Mensch braucht ein Feedback, Resonanz, dass er gelobt wird, dass er auch korrigiert wird. Viele Leute wollen keine Korrektur haben. Weh, du sagst, also bitte, das ist nicht in Ordnung so. Verstehst du, dann bist du gleich ihr Feind. Wir brauchen Menschen, so wie der Hiob im Leiden, der einem zuhört. Wir brauchen Menschen, die einen loben. Das ist das, was wir brauchen. Aber was braucht der Mensch wirklich? Der Mensch braucht jemanden, dem er sich mitteilen kann. Jetzt habe ich was Wunderbares erlebt. Jetzt habe ich so viel Sieg erfahren. Jetzt habe ich so viel Erfolg. Du musst auch jemanden haben, dem du deine Erfolge zeigen kannst. Und dass du aus deinen Erfolgen was machst. Du brauchst jemanden, der dich liebt, der dich unterstützt. Ich weiß es von meiner Frau noch, wenn ich gepredigt habe, die musste nur so sagen, dann war bei mir das Zäpfchen unten. Verstehst du, war ich verloren. Denn die wusste meine Stärken und meine Schwächen. Und wir brauchen Menschen, die uns kennen, die uns verstehen, die uns ermutigen. Und Menschen, wenn du nach Hause kommst und du hast eine Schlappe erlebt, dass sie sagen, komm, du hast prima gemacht. Ich habe mich so riesig gefreut über meinen Vater. Immer wenn ich Fehler gemacht habe, der hat mir nicht verklopft. Nein, der hat gesagt, Johannes, das war bei mir genauso. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch ein Junge gewesen. Ich war auch ein Lausbub. Der Mensch braucht immer jemanden, mit dem er sich verbindet. Einsam. Wenn der Mensch allein ist, ist er unfähig, was zu tun. Er braucht immer jemanden, wo er sich verbindet. Gemeinsam sind wir stark. Ich bin mal in einer psychiatrischen Klinik gewesen und habe jemanden besucht. Und da habe ich eine Schwester aus der Gemeinde, die war dort die Chefin und die Ärztin. Und die war ganz klein. Ich habe gesagt, Birgit, hast du keine Angst vor diesen Monstern? Da waren Männer, halbe Riesen, verstehst du? Und die hätten die Frau auseinandergenommen. Die haben gesagt, weißt du was? Verrückte verbinden sich nicht. Verrückte verbinden sich nicht. Menschen, die nicht geistig normal sind, die verbinden sich nicht mit anderen Menschen. Die wollen alles allein sein, sie sind Egoisten, die denken, sie machen das und deshalb, sie können auch gar nichts. Verrückte verbinden sich nicht. Sagt, ich, vor denen habe ich nicht Angst. Gefährlich werden sie, wenn sie sich verbinden. Wenn sie eins werden, dann sind sie stark. Der Mensch braucht jemanden, der für ihn begeistert ist, der von ihm fasziniert ist. Deshalb, die ganzen Superstars, die brauchen die Fans. Oder bei im Facebook die Likes da, dass sie begleitet werden, so und so viele Likes habe ich da, oder so viele, die mich mögen, die mir die Sache gefällt. Der Mensch braucht Beziehungen, braucht Freundschaft. Ich ziehe das jetzt alles mal auf, was der Mensch braucht. Der Mensch braucht Liebe. Der ist auf Liebe angelegt. Ja, der Mensch ist auf Liebe angelegt. Er braucht Erfahrungen, er braucht Erlebnisse, er braucht Freude, Lebensfreude. Er braucht Freiheit, dass er sich entfalten kann. Menschen, die keine Freiheit haben, die können sich nicht entfalten. Er braucht Hoffnung. Selbst wenn es ein Strohhalm ist, egal was es ist, er braucht an, dass er sich festhalten kann. Ja, es wird schon gut werden. Gib nicht auf. Wie lebt man ein brauchbares Leben? Lass uns darüber nachdenken. Ich möchte anfangen hier. Weißt du, man schreibt gerne, oder man sollte wenigstens als Christ, wenigstens einmal im Leben tun, nicht mehr, nicht nur, wenn man sich das Leben nehmen will. Nein, wenn man das Leben richtig leben möchte. Wie schreibt man einen Abschiedsbrief? Stell dir mal vor, du verreist jetzt. Oder du steigst aus diesem Leben. Und wie schreibt man einen Abschiedsbrief? Und in einem Abschiedsbrief steht immer die Wahrheit. Ja? Dann überlegt man sich reiflich, was schreibe ich, wenn ich zum Schluss meines Lebens komme? Was war das Leben wirklich? Und dann schreibe ich, ich will das und das und ich habe da und da falsch gemacht und so weiter. Bitte verzeiht mir, vergebt mir, ich habe Fehler gemacht. Wenn du einen Abschiedsbrief schreibst, dann schreibst du als ganz normaler Mensch, nicht als ein Superstar. Ein Superstar muss immer was leisten, immer was zeigen, was präsentieren, die Show muss weitergehen. Nein, wenn du einen Abschiedsbrief schreibst, das war alles zum Kotzen. Vielleicht war es auch so. Und das ist wenigstens ehrlich, wenn du das sagst. Viele Menschen trauen sich das nicht zu sagen. Das war alles zum Kotzen. Verstehst du, was ich alles da gehabt habe? Das war alles nur Theater. Die Jünger Jesu waren ganz normale Menschen. Und schau, was diese ganz normalen Menschen bewirkt haben. Mehr als alle Philosophen zusammen, die Aposteln Jesu, die waren auf keiner Universität, die waren nicht studiert. Weißt, aber die haben kein Diplom gehabt, aber die haben so viel geleistet. Die haben die Welt verändert, die Welt auf den Kopf gestellt. Die waren auch Versager, die waren ehrlich. Petrus hat den Herrn verleugnet. Und wir sollen wieder ehrlich werden zu unserem Leben. Und deshalb so ein Abschiedsbrief. Was kommt da rein in deinem Abschiedsbrief, wenn du so einen Abschiedsbrief schreibst, dann das irgendwo versteckst nachher, bevor du an den Gallien gehst und bevor du stirbst? Was wären deine letzten Worte? Und es ist wichtig und es ist interessant, was so die letzten Worte des Menschen sind. Die Apostel, sie wären unbrauchbar gewesen, wenn sie nur die Schulweisheit gehabt hätten, wenn sie nur gelernt hätten beim Gamaliel, wie Paulus oder bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Was braucht der Mensch? Zuerst mal, was er noch braucht. Er braucht den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Er braucht die Salbung. Und meine Bibel sagt, und die Salbung lehrt uns alles. Aber was ist die Salbung? Gut, dass du fragst. Die Salbung kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes, aus dem Gebet. Ohne ein Gebet läuft nichts. Aus der Gemeinschaft mit Gott, da entsteht die Salbung. Und Salbung entsteht durch Druck. Das Öl entsteht durch Pressen, durch Druck. Dieses Olivenöl oder welches Öl auch immer. Jedes Öl entsteht aus Druck. Und die Salbung ist, was wir durch die Probleme gelernt haben, durch die Schwierigkeiten gelernt haben, durch die Niederlagen gelernt haben. Das ist Salbung, das gibt dann in unserem Leben das gute Öl. Natürlich, wir möchten das gute Öl kaufen, aber das Öl muss aus unserem Leben gepresst werden. Wie sind die Olive oder wie sind die Sonnenblume? Was braucht der Mensch als Kind Gottes? Er braucht die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist das erste Gebot. Nicht nur, du sollst und du darfst nicht und du kannst nicht und du bist verboten. Nein, du sollst Gott lieben. Alles andere ist Käse. Alles andere kannst du dir sparen. Und wenn du Gott liebst, dann kannst du machen, was du willst. Du bist immer richtig. Aber die meisten Leute lieben Gott nicht. Das war mir so groß gestern, als ich das Thema betrachtet habe. Ich habe gedacht, liebe Zeit, guck mal, wo sind die Christen? Warum wird so wenig gebetet? Warum haben die Christen so wenig Gemeinschaft mit dem Herrn? Weil sie den Herrn gar nicht lieben. Die reden viel vom Herrn. Die singen viel über den Herrn Jesus und so weiter. Und die nehmen sich den Mund voll über die ganzen Bibelsprüche. Ich kenne die Bibel und ich weiß die Bibel. Manche können ganze Romane schreiben. Aber die Liebe zum Herrn ist das Wichtigste. Ich habe mal in einem Altarruf, wir haben einen Altarruf gemacht und da war eine Schwester, die hat nur gebetet, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und weißt du was? Die hat die ganze Gebetsstunde angesteckt, die da vorne gebetet haben. Jesus, ich liebe dich auch. Jesus, bitte, ich möchte auch lieben. Weißt du, du steckst mit der Liebe an. Fang an, Jesus zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und du steckst deine Umgebung an. Brenn und du brennst und plötzlich brennt die ganze Stadt. Was braucht der Mensch für ein sinnvolles Leben? Was braucht man und was braucht man nicht? Was bringt man so auf den Nenner? Was ist wichtig in diesem Abschiedsbrief, wo ich schreibe? Abschiedsbriefe zu schreiben hat einen Vorteil. Es ist nicht was Schreckliches. Ja, versuch mal drüber nachzudenken. Was würde ich da hineinschreiben? Denk über dein Leben. War das wirklich lebenswert, was du gelebt hast? War das alles? In Neukölln muss ich einen nicht nur Neukölln, in Lichtenberg, da in Ostberlin muss ich einen beerdigen. Und ich muss eines sagen bei der Beerdigung, ein Ossi, einer, der die DDR aufbauen wollte, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und die Frage ist, die ich stelle, kannst du dein Ideal verwirklichen? Du hast angefangen, ich möchte Ärztin werden, ich möchte Arzt werden, oder ich möchte das und das und das und das werden. Was ist daraus geworden? Eine Putzfrau, Straßenfeger. Arbeitslos. Verstehst du, wie viele Leute haben Ideale gehabt, als sie dann aus der Schule rauskamen? Und was ist aus ihnen geworden? Kein Superstar. Die können nicht einmal Musikinstrument spielen. So, setz dich mit deinem Leben auseinander. Betrachte dein Leben realistisch. Ja, verstehe dein Leben. Was war das Leben? Wofür hast du gelebt? Fürs Geld, für die Arbeit, für Fußball oder was auch immer ist. Fußball ist mein Leben, hat kürzlich einer gesagt, und dann geht er doch von der Bühne und verabschiedet sich. Verstehe einmal, was ist das Leben? Und wenn du so einen Abschiedsbrief schreibst, jetzt vielleicht noch in jungen Jahren, wo du gar nicht so weit bist zum Sterben, dann findest du die Lösungen. Ich müsste was verändern. Ich müsste was anders machen. Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich nehme nichts mit. Was nimmst du von deinem Sparbuch mit, wenn du in die Ewigkeit gehst? Denk darüber nach. Was nimmst du von deinen Diplomas mit in die Ewigkeit, wenn du in die Ewigkeit gehst? Kannst nicht sagen, ich bin Doktor, Professor sowieso und ich habe das und das gelernt. Das kannst du in der Ewigkeit gar nicht gebrauchen. Das zählt nicht. Was zählt in der Ewigkeit? Lass uns darüber nachdenken. Die Bibel sagt uns an mehreren Stellen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder die Griechen sagen, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Das steckt in allen Kulturen. Ja, wie würdest du dich von deinem Leben verabschieden? In deinem Abschiedsbrief? Hast du überhaupt welche Menschen in deiner Umgebung, die dich lieben, die du liebst. So viele Menschen, die sagen, ah, ich habe so viele Freunde, wenn es darauf ankommt, ich habe nicht immer zwei Freunde. Und erzählen überall, ich habe so viele Freunde. Oder lebst du allein für dich? Bist du ein Egoist, ein Egozentriker? Das ist mit. Es gibt so viele Leute, die sind mittendrin in der Gesellschaft, in einer Disco, in einem, die tanzen, singen, spielen, musizieren und so weiter, aber mit denen will niemand was zu tun haben. Weil sie vielleicht komisch sind, komische Exoten. Sei doch mal ehrlich zu dir selber. Sei doch mal ganz ehrlich zu dir selber. Wer und was sind deine Lieben? Meine Mutter? Hast du überhaupt eine Beziehung zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deinen Brüdern, zu deinen Schwestern? Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie Geschwister noch haben, unter Umständen. Und das ist eine Katastrophe. Wer sind und wo sind deine Lieben? Denk darüber nach. Wie würdest du dich aus der Gesellschaft verabschieden, wenn du so einen Abschiedsbrief schreibst? Wie würdest du dich aus dem Berufsleben verabschieden? Der Vater Rockefeller, der war schwer krank die ganze Zeit, bis in den 60er Jahren war er schwer krank, und eines Abends geht er in das Büro seiner Mitarbeiter und zieht die Schublade vor einem seinem Geschäftsführer auf, und das liest er seine Todesanzeige. Unser geliebter Chef und so weiter. Als er das gelesen hat, dass die schon in jungen Jahren für ihn seine Todesanzeige schreiben und machen, hat er den Schock gekriegt und sagte, nein, das wird nicht passieren, die werden mich nicht ins Grab bringen. Und dann hat er angefangen, die Firma zu verschenken, seine Kinder hat er enterbt. Er hat gesagt, die müssen selbst für ihr Geld arbeiten, diese ganzen Rockefeller-Stiftungen, wir können denken darüber, was wir wollen, aber auf jeden Fall hat er alles weggegeben. Und er ist über 90 Jahre alt geworden, fast 100 Jahre, aber mit 60 liest er seine Todesanzeige schon. Du solltest mal über dein Leben nachdenken. Du arbeitest, du bergelst, du gibst dir dein Bestes und so weiter. Wie würdest du dich aus der Gesellschaft verabschieden, aus deinem Berufsleben? Jesus ist aus dieser Welt gegangen mit den Worten, es ist vollbracht, es ist getan. Alles, was ich tun sollte, habe ich vollbracht. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten und mir ist beigelegt, die Krone des ewigen Lebens, nicht nur mir, sondern alle, die die Erscheinung Jesu lieb haben. Die Patriarchen, schau doch die Patriarchen, wie die starben. Abraham, Isaac und Jakob, die starben nicht lebensmüde, oh, ich kann nicht mehr. Abraham ist 175 Jahre geworden, hat noch 6 Kinder gezeugt. Verstehst du? Der hat noch frisches Leben in sich gehabt. Oder die starben lebenssatt. Die haben alles gehabt, was das Leben bietet, was das Leben geben kann. Sie haben alles genommen in vollen Zügen. Sie waren verheiratet, sie waren verwitwet, sie waren das. Verstehst du? Sie haben alles mitgemacht. Sie waren jung und sind alt geworden. Sie sind lebenssatt gewesen. Und die Frage ist, bist du lebenssatt oder lebensüberdrüssig? So viele Menschen sind depressiv, lebensüberdrüssig, todessehnsüchtig. So wie dieser Prophet Elia, sag nicht, das passiert bei Christen nicht. Doch, bei dem Propheten Elia war es auch. Ich habe für dich geeifert, lieber Gott, alles für dich gegeben. Die Baalspriester abgeschlachtet und jetzt kommt die Isabel, morgen will sie meinen Kopf rollen sehen. Der kriegt Depression, der liegt in einer Höhle, versteckt sich und sagt, Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, hilf mir, dass ich sterbe. Aber er stirbt nicht. Die, die sterben wollen, die sterben nicht. Und die, die sterben nicht wollen, die sterben. Ja. Und dieser Elia will sterben. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich habe geeifert für deine Sache, lieber Gott. Und dann kommt der Engel, Elia, komm raus aus der Höhle, verkriech dich nicht, versteck dich nicht. Dein Leben ist noch nicht zu Ende. Und Bruder, Schwester, ich möchte auch hier heute Abend sagen, für dich ist das Leben noch nicht zu Ende. Selbst wenn du schon 170 Jahre alt bist wie dieser Abraham, dein Leben geht noch weiter. Selbst in alle Ewigkeit. Und du solltest auf deine Ewigkeit hinleben, auf den Thron Gottes. Das Leben fängt erst jetzt an. Mit der Bekehrung, mit der Taufe, mit der Wiedergeburt, mit dem neuen Leben in Jesus Christus geht die Sache erst richtig los. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und nach der Auferstehung, da geht es gerade weiter. Da sucht es die Jünger auf, die ihm weggelaufen sind. Wie würdest du dich in diesem Abschiedsbrief dich verabschieden? Denk drüber nach, von deinem Partner, von deiner Frau, von deinem Mann. Wie würde sie verabschieden? Als meine Heidi starb, wir waren zusammen stundenlang gebetet. Ich habe immer wieder gesagt, Heidi, wir lösen uns von den Enttäuschungen, was wir in der Gemeinde erlebt haben, von den Leuten, wo wir schlecht behandelt worden sind. Ich löse mich, ich löse mich, ich löse mich. Und am Schluss, bevor sie starb, habe ich gesagt, Heidi, du musst dich auch von mir lösen. Du musst dich auch von mir lösen. Du kannst mich in der Ewigkeit nicht mitnehmen. Ich muss hier bleiben. Ich muss noch weiterarbeiten. Ich muss noch weiter dienen. Und ich lasse dich los. Verstehst du? Wir müssen unser Partner loslassen. Ja, ich löse mich von dem und dem und dem. Du nimmst niemand mit, außer dich selbst. Du gehst allein vor Gott. Du musst allein dich vor dem Herrn verantworten. Ja, wie verabschiedest du von deinen Eltern? Deine Eltern haben dich verletzt, die haben dich verwundet, die haben dir das nicht gegeben, was du wolltest, was du brauchtest. Du hättest vielleicht als Mädchen studieren sollen, aber die haben gesagt, nein, ein Mädchen braucht kein Abitur. Aber der Bruder hat studieren dürfen. Und das Mädchen hat kochen gelernt und Kinder kriegen und so weiter. Das hat man dir beigebracht, aber nicht mehr. Aber in dir steckte mehr Potenzial drin als in deinem Bruder oder deine anderen Geschwister. Du musst deinen Eltern vergeben. Lass deine Eltern los. Du musst dich von den Eltern lösen, sonst wird aus dir in deinem Leben nichts. Wie verabschiedest du dich von deiner Familie, von deinen Kollegen, von deinen Freunden, von deiner Gemeinde? Einfach so untertauchen, verschwinden und nicht einmal auf Wiedersehen sagen, sondern nur noch den Auspuff, das man sieht und die roten Lichter. Wie verabschiedest du dich? Ja, von dem Leben. Am Grab, auf dem Friedhof, merkt man, was der Mensch gewesen ist, ob er ein brauchbares Leben geführt hat oder nicht. Viele gehen ohne Erklärung, ohne Abschied in die Ewigkeit. Ja, die vermisst man gar nicht, ob die da sind oder nicht da sind. Ist ja wurscht. Verstehst du, die waren nothing. Wie lebst du? Bist du unersetzlich? Ein Mensch, der gedient hat, der gearbeitet hat, ja, der einfach seinen Platz ausgefüllt hat, wenn der fehlt, vermisst der halbe Gemeinde. In der Bibel haben wir die Tabea. Die Tabea ist gestorben, da kam Petrus vorbei. Und da zeigen die Schwestern, guck mal, das hat Tabea genäht, das hat Tabea gemacht, da hat die Tabea die Hosen kürzer gemacht, da hat die Tabea gestrickt und so weiter. Und dann fragte Petrus, wo ist die Tabea? Ja, die ist tot. Und plötzlich hat man gemerkt, die Tabea ist nicht mehr da. Und was macht Petrus? Der weckt die Tabea auf. Menschen, die gedient haben, die leben über ihren Tod hinaus. Die werden auferweckt und die werden vermisst. Tabea wurde vermisst, der ist nicht mehr da. Aber weißt du, so eine Schlafmütze, die vermisst man nicht, verstehst du, die nichts getan hat, die nur zugeguckt und zugehört hat und die nur ja ihren Platz als Statist ausgefüllt hat. Wie würdest du einen Abschiedsbrief schreiben? Da werden vielleicht bei vielen Menschen unbeantwortete Fragen nicht gelöst. Manchmal bleiben sogar Schuldgefühle und Vorwürfe zurück. Weißt du, man hätte sich versöhnen sollen mit seinem Vater, seiner Mutter, seiner Schwester. So viele Leute gehen unversöhnt in die Ewigkeit. Ist es schrecklich? Stell dir mal vor, dort wachst du auf und dann stehen sie auf. Du hast mir nichts von Jesus gesagt. Du hast mich bestohlen. Ich habe euch erzählt, als ich mal in Eppingen evangelisierte, da kommt ein Mann, und ich treffe einen Mann auf der Straße und lade ein zu der Versammlung, die wir gerade gemacht haben dort. Der sagt, nein, zu euch kann ich nicht kommen, wenn der da ist. Und es war einer, ja, zwei Schulkameraden, die sind mal zur Apotheke gegangen und der eine hat den anderen um 60 Pfennig betrogen. Und das sind Jahre, Jahrzehnte vergangen, die sind immer einander aus dem Weg gegangen, nur wegen 60 Pfennig. Arme Menschen, verstehst du, die sich um 60 Pfennig streiten, manche streiten nur um Erbe, gerade wenn was zu erben ist, da streiten sich die Leute, warum habe ich das nicht bekommen, ich wollte das Filetgrundstück haben. Was würdest du in einem Abschiedsbrief schreiben? Ich spreche heute ja Dinge, die wir nicht brauchen. Weißt du, das ist alles irdisches Plunder, menschliche Sachen, vergängliche Dinge. Aber da streiten sich die Leute, schlagen sich die Köpfe ein. Und da bleiben so viele Schuldgefühle übrig. Löse dich von deinen Schuldgefühlen, von deinen Vorwürfen. Der hat mich betrogen, der hat mich das und das getan. Oder mir das und das angetan oder das und denen ist nicht getan. Verstehst du, so viele Menschen gehen in der Ewigkeit und die werden in der Ewigkeit schmoren und brennen und leiden. Hätte ich bloß. Der reiche Mann erinnert sich in der Hölle. Ich leide Pein. Er ist im Jenseits, da wo auch Abraham und Lazarus ist. Er ist dort und er sieht, dem geht's so gut. Aber mir, ich leide Pein. Und dann erinnert er sich, Mensch, ich habe noch 5 Brüder. Abraham, schick doch den Lazarus runter, dass wenigstens den fünf Brüdern noch, dass sie noch gewarnt werden, dass sie nicht dahin kommen, wo ich bin. Der denkt plötzlich an seine Brüder. In der Ewigkeit wirst du an deine Brüder und Schwestern denken, glaub mir das. Ob das, glaubst mir jetzt oder nicht, mir ist egal. Aber das wirst du tun. Kannst jetzt aufschreiben und das nimmst mit als Andenken in deine Erinnerung. Was ist mit deinem Bruder? Was ist mit deiner Schwester? Das geht mich gar nichts an. Verstehst du, das kannst du so leichtfertig reden. Aber es ist dein Fleisch und dein Blut. Was ist mit deinen Kindern, deinem Partner, mit deinen Mitmenschen, mit denen du zusammen gelebt hast? Das geht mir nichts an. Doch, wir gehören zusammen als Menschheit. Wir sind ein Geschlecht. Wir sind vernetzt miteinander. Wir sind voneinander abhängig. Da bleiben so viele unbeantwortete Fragen zurück, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Und deshalb ist, löse jetzt dein Problem. Jetzt kannst du noch lösen, jetzt kannst du noch schnell einen Abschiedsbrief schreiben, kannst sagen, Schwester, vergib mir. Und du betest vielleicht für deine Angehörige, liebe Gott, erwecke sie, bring sie in die Versammlung, bring sie zu Gott. Nein, die wollen zu dir kommen und nicht zu Gott. Herr Lustigen, ein Pastor in Südafrika, der und einen Zulus, eine nette kleine Gemeinde hatte, Gott gedient hat, liegt im Sterben. Er war bei mir ein paar Mal in der Gemeinde. Kurt Koch schreibt einige Geschichten über ihn und einige Bücher, die Erweckung unter den Zulus, wie das angefangen hat. Aber er hat es hier, auch hier bei uns in Berlin, als wir hier ganz am, als wir noch in der Friedrichstraße waren, hat er uns besucht und hat gedient. Und seine Geschichte ist folgende. Er liegt im Sterben. Unser Erlo geht zu Gott im Himmel. Er hat gedient als treuer Pastor. Er hat gepredigt das Evangelium den armen Afrikanern. Und plötzlich hört er, als er vor dem Tor der Ewigkeit ist, hört eine Stimme, Erlo, du kannst gar nicht kommen, du musst dich zuerst versöhnen, dein Leben in Ordnung bringen. Und dann sieht er 150 Leute, die um sein Bett rumstehen. Nicht nur die lieben Leute, seine Frau und die paar Kinder und ein paar Geschwister aus der Gemeinde. Er sieht 150 Leute, mit denen er so Techt und Mächtel hatte. Erlo, du kannst gar nicht kommen, versöhn dich zuerst. Und weißt du, was der Erlo gemacht hat? Der hat gleich, ist er wach geworden, zu sich selber gekommen, schnell seine Frau gesagt, Frau, hol mal Blatt und Papier und Bleistift und schreib die und die und die Namen und lad sie unbedingt ein, ich muss mit ihnen sprechen, bevor ich hier sterbe. Und hat mit allen gesprochen und hat die Hand gereicht, allen 150 Leuten, wo er etwa gesehen hat, die Hand gereicht, verzeih mir. Dann haben die Leute gesagt, nein, nein, ich bin schuld. Nein, heißt es, ich bin schuld, ich möchte Frieden haben, ich möchte in Frieden in der Ewigkeit gehen. Ja, und er bringt die Dinge in Ordnung und dadurch ist eine Erweckung ausgebrochen. Warum keine Erweckung kommt, ist nicht nur, dass nicht gepredigt wird das Evangelium. Eine Erweckung kommt nicht, weil die Leute keine Buße tun über ihr verfahrenes, verfuschtes Leben. Und jeder hat ein verfuschtes, verfahrenes Leben. Jeder hat jemanden, mit dem er so Techtelmechtel hat. Hast du noch nie sowas gehabt? Weiß nicht, was das ist. Eine Auseinandersetzung. Sobald in die Haare gekriegt. Geh und versöhn dich. Und dann heißt es in der Bibel, und dann komm und bring dein Opfer in der Bibel. Versöhn dich. Ansonsten kommst du in der Folterkammer und wirst gefoltert. Und du kommst nicht eher raus, bis du nicht den letzten Pfennig oder Heller bezahlt hast oder Cent bezahlt hast. Das ist wichtig. Viele können gar nicht heimgehen. Hier am Gesundbrunnen, da bin ich gerufen, weil die Frau kam im Gottesdienst, der Mann nicht. Und dann ruft sie mich an und sagt, Pastor, komm, mein Mann stirbt. Und ich kam, habe hier den Mann besucht und er war wirklich im Sterben. Und dann habe ich gesagt, mein Herr sowieso, der hat hier im Theater gespielt, war ein Schauspieler. Und dann sagte ich, ich kann nicht sterben, mich quält so viel Schuldgefühl. Und dann habe ich gesagt, wer quält dich? Wer ist Nummer eins? Wer quält dich am allermeisten? Dann sagt er, der und der, und der ist aber in Köln. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich die Frau geholt, habe ich gesagt, Frau, hier, dann, er hat den Namen genannt, wie der Mann heißt, der in Köln wohnt, wir rufen ihn an, und dann kriege ich die Verbindung, und dann sage ich, mein Herr, der sowieso hier liegt im Sterben, der hat irgendwas auf dem Herzen, der kann nicht sterben, der möchte mit Ihnen sprechen. Und dann kriegt er den an das Ohr und sagt, vergib, 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 vergib. Und dann sagt, ja, ich vergib dir. Ich hab Frieden, hab schon alles vergessen, mir geht's gut. Ich hab keine Probleme. Ich vergib dir. Oh, dann heult er, stöhnt. Verstehst du, fast selig ist er. Und kurze Zeit später, wir beten das Vater unser und er ist im Frieden eingeschlafen. Wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Das ist garantiert von der Schrift her. Bring die Dinge in Ordnung. Was braucht der Mensch? Vergebung. Vergebung. Ohne Vergebung, wenn du in der Ewigkeit gehst, dann gute Nacht. Dann bist du zwar im Jenseits, aber ganz weit weg vom lieben Gott. Vergib deinem Mann, deinem Ex-Mann, deiner Ex-Frau. Vergib den Kindern, die abgehauen sind, die dich in den Stich gelassen haben, die mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Vergiss deine Oma und vergib ihnen und sag, ja, vergeben und vergessen. Nicht nur vergeben, sondern auch vergessen gehört dazu. Viele Leute haben durch die Kontrolle über ihr Leben verloren. Was ist ein brauchbares Leben? Was würdest du in deinem Abschiedsbrief schreiben? Was ist ein wertes Leben? Was war dein Berufsleben? Ja, nur Leistung, nur Qualität, nur Perfektionismus, nur produzieren, nur Geld verdienen. Aber das Leben ist mehr als nur Geld verdienen und sich verkaufen. Lebe ein Leben, das etwas bewegt, das eine Lawine auslöst. Das, was unter Strich einmal übrig bleibt, dass es eine Kettenreaktion auslöst. Fange so ein Leben zu leben, dass dein Leben Spuren hinterlässt. Nicht nur der war da, hat geputzt, hat aufgeräumt, hat was gemacht. Nein, versuch Berge zu versetzen in deine Umgebung. Ja, bring die Welt in Bewegung in deiner Umgebung. Was hat, ich habe diese Tage von Abraham gepredigt, der hat eine Tamariske mitten in der Wüste gepflanzt, eine Tamariske. 400 Jahre später sind seine Urenkel vorbeigekommen und die haben Manna gehabt in Hülle und Fülle, 40 Jahre lang. Aber der hat den Anfang gemacht für seine Familie. Wir legen die Weichen für unsere kommenden Generationen. Wie heißt es in der Bibel, als Petrus am Pfingsttag predigt? Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung des Heiligen Geistes. Euch und euren Kindern. Du glaubst an Gott, aber das reicht nicht aus. Deine Kinder und Urenkel und Enkel, Urenkelchen und noch was weiß ich wie viele Enkelchen, die sollen auch in diese Spuren gehen und den Segen Gottes bekommen. Ja, und was zu essen haben. Viele Christen sind Egoisten. Perfekt. Die lieben nur sich selbst, die drehen sich nur um sich selbst. Die suchen nur sich selbst, nur dass ihnen gut geht, nur dass sie gesegnet werden, nur dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Viele Egoisten gehen den Weg, ja, von Esau. Nur ich. Die anderen interessieren mich gar nicht. Lass uns drüber nachdenken. Was bringt's? Im Leben zählen Menschen mehr als Sachen. Im Leben zählen Menschen mehr als Geld. Eine Seele ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. Hör mal zu. Eine Seele. Und was tust du für die Seelen der Menschen? Ich bin mal auf der Straße, wir haben Straßenversammlung gemacht, hier in Berlin am Breitscheidplatz, und da steht so ein kleiner Türkenjunge mit so Igelschnitt, schönen Igelschnitt. Und ich streichele diesen Jungen und sagt, Onkel, das hast du gut gemacht, kannst du nochmals machen, verstehst du? Ja, der hat sich gefreut, dass man den Jungen gestreichelt hat. Wahrscheinlich hat niemand so gestreichelt, aber das hat sich so schön angefühlt. Weißt du, diese Igelchen, diese Igelhärchen da zu streicheln, Onkel, kannst du es noch einmal machen? Ja, ich habe es gerne gemacht und das werde ich nicht vergessen. Ja, und was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nicht, was du dem Papst getan hast oder dem Kanzler oder dem Präsidenten, sondern was du einem der geringsten Menschen getan hast, dem Straßenfeger, der Putzfrau, dem Müllmann oder wem auch immer, die für uns tagtäglich arbeiten, die Drecksarbeit machen. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr es mir getan. Denkt drüber nach. Was zählt in der Ewigkeit? Wir haben einen Journalisten mal bei uns in der Gemeinde gehabt. Der hat sich bei uns auch bekehrt und sich taufen lassen von Neues Deutschland. Und netter Kerl. Wir haben den mögen. Trotzdem. Dann sagt er, weißt du, wir kriegen so viel Kritik, aber wir kriegen so wenig Lob als Journalisten. Und hat irgendjemand damals noch in der DDR-Zeit ihn gelobt für irgendeinen Artikel, das hat er sich eingerahmt und sich aufgehängt in seinem Büro. Fang an, Menschen zu loben. Die machen so viel Mist. Hier in der Oper, da hat eine Frau, ja, eine Direktorin, eine Leiterin, vielleicht eine kleine Dummheit gemacht, was auch immer ist. Und ich habe dieser Frau geschrieben und Die wollten sie gleich entfernen, was weiß ich, weil sie über Mohammed was gesagt hat, was nicht so gepasst hat in unserer Gesellschaft. Aber ich habe diese Frau ermutigt, habe gesagt, sie haben gut gemacht, sie waren tapfer und ich werde für sie beten. Sie hat sich bedankt. Sie hat gesagt, wo gibt es noch Leute, die für einen beten? Hier, von der Oper, deutsche Oper. Wir sollten mutig sein und die Leute loben, nicht nur tadeln, kritisieren, uns durch Kakao ziehen und über sie diskutieren und schlecht reden. Fang an, positiv über Menschen zu reden. Lobe die Menschen, die werden sich deinen Lob einrahmen und sich aufhängen und es auch in der Kopfkiste noch legen. In aller Liebe, was ich dir sage. Wie dieser Mann hier aus der DDR. Du bist erst gesegnet, Bruder, Schwester, wenn andere durch dich gesegnet werden. Wenn andere durch dich Frieden haben. Und Frieden bekommen, wenn andere zur Ruhe kommen, wenn andere durch dich entspannt werden. Du bist erst glücklich, wenn andere durch dich glücklich werden. Du wirst erst gesund, brauchst nicht um Gesundheit beten. Verstehst du, so viele Leute, die kommen gleich in Heilungsgottesdienste, die wollen, dass man sie betet. Bet nicht um Gesundheit, sondern gib Gesundheit anderen Menschen. Hilf irgendjemand Schwachen, der schwächer ist wie du. Der Ärmer ist wie du, hilfst ihm bei. Und du wirst merken, du wirst geheilt dadurch. Fang an zu dienen und es wird dir gedient, so steht es in der Bibel. Gib und es wird dir gegeben. Gib deine Gesundheit, dass du noch hast, die 5 Gramm Gesundheit. Gib jemand anders. Kannst du sowieso nicht gebrauchen. Gib jemand anders. Und du wirst merken, dass der andere heilt und du wirst dadurch selbst geheilt. Du wirst erstaunt sein, du bekommst ein Selbstwertgefühl. Wenn andere durch dich gesund werden, wirst du selbst gesund. Wenn andere durch dich gestärkt werden, wirst du selbst gestärkt. Wenn andere durch dich ermutigt werden, wirst du selbst ermutigt. Hör mal, so funktioniert der liebe Gott. Nicht nur beten, bete und arbeite. Stärke andere und du wirst selber stark. Ermutige andere und du wirst ermutigt werden. Und deine Depression wird sich in Luft auflösen und verfliegen, wenn du andere ermutigst. Kopf hoch! Obwohl du am liebsten in den Boden versinken würdest. Verstehst? Ermutige andere. Spring über deinen Schatten. Du wirst erst reich, wenn andere durch dich reich werden. In meiner Bibel heißt, gib und es wird dir gegeben werden. So viele Leute sind bettelarm. Die bringen nichts zu nichts. Gib das letzte Geld, was du hast, einen armen Menschen und du wirst sehen, wie du gesegnet wirst. Ich spreche nicht irgendwie vom Himmel, sondern von der Erde noch. Wir sind noch hier in dieser Welt. Sei großzügig und Leute sind großzügig zu dir und Gott ist großzügig zu dir. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit selbst Brot bekommen. Du wirst brauchen und dann kommt irgendwo so Flaschenpost. Nicht nur nimm und konsumiere. Du wirst ganz schnell ein Bettler, ein armer Hund. Tut mir leid, wenn du nur alles nimm und hamsterst. Die meisten Christen kennen nicht das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis des Gebens. Fang an zu geben. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das sind Almosen, verstehst du? Der Zehnte ist berechenbar, 10% von deinem Einkommen. Das gehört Gott. Aber Almosen kannst du so viel geben, wie du willst. Versuch jemand, den du siehst, der ist arm. Eigentlich in unserem Land gibt es keine Arme. Wir haben Sozialamt, wir haben all diese Ämter, verstehst du? Die Leute sind gut versorgt, aber es gibt dennoch arme Leute, Rentner, verstehst du, so Flaschen sammeln und vieles andere mehr. Unterstützt die Leute ein bisschen, ermutige. Ich habe hier mein Lehrgut abgegeben oder wollte abgeben oder mein Lehrgut abgegeben, der war vor mir. Der hat sein Lehrgut abgegeben und sagte, ach, weißt du, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Rente durchkommen kann und soll. Und dann habe ich meine abgegeben und der war noch im Laden drin. Dann bin ihm nachgelaufen, habe ich mein Zettel gegeben, mein Lehrgut, war nicht viel, aber es waren doch ganze Tragtüte voll Lehrgut, was ich abgegeben habe, habe ich dem gegeben. Habe ich gesagt, das gebe ich Ihnen. Ja, oh, das brauche ich. Ich brauche jeden Cent und ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Und da habe ich gemerkt, guck mal, es gibt Arme unter uns. Wir sehen sie bloß nicht. Wir sehen sie bloß nicht. Und Gott muss uns manchmal Arme zeigen. Wo sind die ganzen Armen? Die schämen sich. Manche Leute schämen sich, zuzugeben, dass sie Hilfe brauchen. So, die meisten Christen kennen das Geheimnis des Lebens. Und es hat mir so gut getan. Und jedes Mal, wenn ich den Mann im Laden treffe, freut er sich und sagt, und er winkt mir zu. Ich habe ein Freund geworden. Und die Bibel sagt uns, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das ist es, was die Bibel lehrt. Nicht nur, dass wir es ins Opfer schmeißen, das ist wichtig und gut und richtig, aber wir sollten uns auch Freunde schaffen. Und das heißt, sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten. Wenn wir in der Ewigkeit ankommen, da werden Leute sagen, ja guck mal, der hat mir da so ein paar Rappen gegeben, der hat mir geholfen, der hat mich ermutigt, der hat mir unter die Flügel gegriffen, ich lag auf dem Boden, aber der hat mich aufgerichtet. Und die Leute werden deine Freunde sein, und du brauchst diese Freunde für die Ewigkeit. Denn der Mensch ist geschaffen als ein Ganzes, als eine Einheit. Die meisten Christen, die suchen diese himmlischen Werte nicht. Gib deinem Leben ewige, bleibende Werte, sammle Schätze, die im Himmel sind, nicht die hier auf Erden sind. In Heilbronn, da gehe ich spazieren und da sehe ich, da geht ein Mann so niedergeschlagen und er schlürft mit den Schuhen und ich habe gedacht, lieber Gott, ich segne diesen Mann. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, hör doch auf zu beten, segne ihn, tu was. Zu mir hat er gesprochen im Park. Gott redet nicht nur in der Gemeinde, Gott redet auch im Park. Tu doch was. Er sagt, aber Herr, was soll ich tun? Und dann habe ich versucht, ich kannte den Park, habe ihn versucht, ihn abzuschneiden, den Weg. Und habe damals gab es 5 D-Mark-Münzen, habe ich eine silberne D-Mark-Münze auf den Boden gelegt und habe mich verkrochen im Gebüsch. Und dann geht er, schlürft er so, weißt du, der guckt nur nach oben, wie eine Hände, verstehst du, wo die Körner sind, guckt nach oben, und dann sieht er diese Münze, bückt sich, da strahlt, bückt sich und dreht sich, wer hat das gemacht? Hat mich nicht gesehen. Ich habe nicht gesagt, ich habe es getan, ich brauche das nicht, ich kriege meinen Lohn im Himmel. Aber der war so glücklich, und er ging aufrecht und hat nicht mehr geschlürft am Boden und so weiter und nach unten geguckt. Wir sollen wenigstens einen Menschen 5 Minuten oder 5 Sekunden glücklich machen, haben wir so viel für den Himmel gewonnen. Tut mir leid, dass ich das sage. Was ist das Leben? Für was lebt man da? Wir leben füreinander, Brüder und Schwestern. Wir leben füreinander. Wir sollen einander dienen. Wir sollen einander Gehilfen zur Freude sein. Nicht, dass die Menschen über uns jammern und klagen, lieber Gott, warum hast du den Kerl oder das Weibstück mir in den Weg geschickt? Nein, wir sollen Gehilfen zur Freude sein, dass die Leute danken. Oh, da war doch einer, der hat mir geholfen. Und das, was Leute einmal positiv erleben, das prägt sich in ihrem Herzen ein. Darüber werde ich morgen ein bisschen was sagen. Oder am Mittwoch. Das prägt sich ein. Lasst uns, dass wir anfangen zu dienen. Sag nicht, ich kann nichts. Du kannst was. Überleg einmal. Ja, die Liebe ist erfinderisch. Überleg einmal, was du tun kannst. Der Teufel möchte dich entmündigen und sagen, ja, wenn du nicht 1000 D-Mark kriegst oder Euro kriegst, dann ist nicht viel, was, der braucht viel mehr. Aber lass uns einfach in kleinen Stücken dienen. Irgendwo. Der Teufel möchte uns entwürdigen, Minderwertigkeitskomplexe einreden. Ja, du kannst sowieso ein bisschen selbst Sozialhilfeempfänger, häng selbst am Tropf, musst selbst gucken, wie du da durchkommst. Nein. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen und wir sollen die Herrlichkeit des Herrn abstrahlen. Wir sind Königskinder und lass uns auch so benehmen. Selbst wenn du nichts hast, benimm dich wie ein Königskind. Die Queen hat auch kein Geld in der Tasche. Aber die marschiert da, diese Omi. Ja, du sollst so werden wie Gott. Hör mal, so steht's in der Bibel. Das ist der Plan Gottes für unser Leben. Wir sollen sein Abglanz, sein Abbild sein. Wir sollen die gleichen Werke tun, die er getan hat. Jesus hatte auch nichts. Und er hat doch uns reich gemacht. Durch Worte, durch Taten. Und Worte und Taten ist das, was jeder kann. Der muss sich nur bewegen. Ja, ein Stück weit mitgehen, jemanden begleiten. Jesus erzählt so viele Geschichten da, so wunderbare Geschichten. Auf der ersten Meile liegt kein Segen. Die erste Meile muss es so oder so gehen. Aber der Segen liegt auf der zweiten Meile, wenn du Dinge tust, die du nicht tun musst. Ja, wenn du zusätzlich etwas machst. Und deshalb, Jesus zeigt uns, geh die zweite Meile. Es liegt ein Segen auf der zweiten Meile. Und deshalb nehmen wir am Sonntag immer zwei Opfer. Einmal für die Gemeinde, das normale Opfer. Und dann nehmen wir das zweite Opfer am Schluss vom Gottesdienst, die zweite Meile Opfer. Gott hat mir mal gezeigt, ich bin auf dem Weg nach Belgrad. Ja, wie können wir gesegnet werden? Und dann hat Gott mir die Geschichte im Flugzeug. Ich bin eingeschlafen und plötzlich spüre ich und sehe ich die Geschichte, die Jesus erzählt hat, die zweite Meile. Und als ich gelandet bin, habe ich gewusst, das ist zuerst mal die Botschaft, die Predigt in Jugoslawien zuerst einmal. Habe ich meine Predigt gehabt, mein Predigtstoff, die zweite Meile. Ich habe die ganze Zeit den Leuten gepredigt, die zweite Meile, wie wichtig es ist, die zweite Meile zu gehen. Zusätzlich zu tun, zu dem, was wir sowieso tun müssen. Ich muss leben, ich muss essen, ich muss atmen, ich muss das und das machen. Das ist normal, das muss ich. Aber ich sollte mehr tun als das, was ich muss. Und das hat mich so inspiriert, dass ich nach Hause kam hier und sagte, Geschwister, wir wollen alle gesegnet werden. Wir gehen die zweite Meile. Wir nehmen am Schluss, wir müssen das Opfer nicht nehmen, wir tun es trotzdem. Das ist die zweite Meile, das Zusätzliche. Das ist, was letztendlich zählt, was du zusätzlich machst. Zusätzlich zu deiner Hausarbeit, zusätzlich zu deinem Besuch, zusätzlich zu der Gastfreundschaft, zusätzlich zu dem, was wir sowieso machen. Zusätzlich. Und ich sage dir, das sah sich so wunderbar aus. Das andere muss ich sowieso leben und tun. Zusätzlich. Ich habe sogar Christen kennengelernt, die in meinem Dienst waren. Die haben, wenn sie Gäste hatten oder Weihnachten feierten, die haben immer zusätzlich ein Gedeck gedeckt. Die haben einen Gast erwartet. Vielleicht kommt ein Gast. Und bei vielen ist es so passiert, dass plötzlich ein Gast kam. Aber sie haben zusätzlich, bei manchen kam kein Gast, aber sie haben gesagt, der Herr Jesus war dann da. Ja, zusätzlich, ein Teller. Wenn du was machst, mach was zusätzlich. Wer weiß, vielleicht kann Gott gebrauchen. Wir haben, als wir hier am Hafenplatz wohnten, in Kreuzberg, da kommt plötzlich, klingelt eine Frau aus Armenien, eine Christin, die sagt, Sie sind doch Pastor. Sage ich, ja, um was geht's denn? Wissen Sie, bei uns ist üblich, wir haben gekocht, die haben ihr Fest gehabt, was weiß ich da. Sie hat gekocht und sie hat zusätzlich für jemand, ich weiß nicht mehr das Gericht, was das heißt, also ein armenisches Gericht, verstehst du, gekocht und zubereitet, fein. Wir haben was Zusätzliches gemacht und wir möchten es Ihnen geben, zusätzlich. Du, ich habe das nicht vergessen. Und die Frau hat so viel Freude bekommen und meine Frau, die haben sie befreundet dann, verstehst du, zusätzlich, das, was du tust, das hat Frucht. Und solange wir dort in Kreuzberg lebten, immer wieder zusätzlich gekocht. Ja, kochte gerne. Und das, was du gerne machst, das ist deine Gabe, dein Charisma, mach das zusätzlich. Der Teufel belügt dich und sagt, nein, das ist nichts Religiöses. Du musst nichts Religiöses tun, du musst nur zusätzlich tun in deinem Leben, was du tust. Auch wenn du arbeitest in der Firma. Manche Leute, die haben Krach mit dem Chef und so weiter. Arbeite zusätzlich mehr, als du sollst. Und du wirst befördert werden. Warum manche immer erniedrigt werden? Aber du wirst befördert, verstehst du? Wenn du zusätzlich mehr machst, als du sonst machen solltest, dann räumst du noch auf und dann ja, putzt sogar noch die Lampen. Der Teufel ist ein Engel des Lichts und versucht dich da ja ins falsche Demo zu bringen oder dich stolz zu machen. Ja, das ist unter meiner Würde. Nein. Gott will, dass wir demütig sind und dienen. Und Demut ist durch den Staub gehen einfach. Glaub doch nicht, was die Leute dir alles sagen. In meiner Bibel heißt es, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Das ist, was du nicht brauchst. Du brauchst keinen Rat von irgendjemandem, auch nicht von mir. Hör auf die Stimme Gottes, was er dir sagt. Da siehst du in der U-Bahn oder irgendwo jemanden, verstehst du, und du siehst jemanden, wo sich abquält. Heute oder dieser Tage war im Fernsehen, jemand hat Bericht gegeben, wie heute die Gesellschaft ist, nur noch Ellenbogen, nur noch ich. Also ein Studium von Bertelsmann ist das gewesen, wie egoistisch die Gesellschaft inzwischen geworden ist. Und dann beschreibt dieser Journalist, sagt er, fuhr mit der U-Bahn, da kam ein alter Mensch rein in der U-Bahn, da ist keiner aufgestanden, obwohl so viele junge Leute in der U-Bahn saßen. Und der alte Mann musste stehen. Wo ist Respekt vor dem Alter? Verstehst du? Schon allein das sind kleine Dinge. Das habe ich früher bei den Pionieren gelernt. Verstehst du? Weil ich war bei den Pionieren. Und die hatten gesagt, wenn ein alter Mensch reinkommt, haben sie gesagt, steh auf. Und so bietet dem alten Menschen den Platz. Aber heute ist es gar nicht mehr in. Heute ist Anstand nicht mehr in. Aber das ist die Tugend, die die Bibel verlangt. Du sollst Vater und Mutter ehren, den alten Menschen ehren, was auch immer ist. Wenn du das kannst, du sollst es machen. Glaub nicht den Gottlosen und so weiter. Geh den Weg Gottes. Gott schenkt dem Demütigen Gnade, was auch immer ist. Löse dich von diesen ganzen frommen, religiösen Menschen, die immer nur sagen, wir müssen mehr beten, mehr singen, mehr das und was. Nein, wir müssen mehr Gott ausleben, mehr Jesus ausleben, mehr den Heiligen Geist ausleben. Und da kommt, und das siehst du, Gott hat uns Augen gegeben. Und wenn du die Augen nicht benutzt, wirst du blind werden. Glaub mir das. Dann plötzlich siehst du gar nichts mehr. Aber Gott hat uns Augen gegeben, damit wir die Not der Menschen erkennen und der Not begegnen. Und vielleicht kann ich was helfen. Vielleicht nur eine kleine Handreichung. Ich muss nicht viel helfen. Eine kleine Handreichung. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten, wie wir anderen Menschen dienen können. Ja, aber der ist kein Christ, der ist ein Moslem. Von wie? Er ist recht. Du sollst dem Kommunisten dienen und dem Buddhisten und dem Faschisten und dem so, was weiß ich wem. Das ist auch ein Mensch, der hat auch eine unsterbliche Seele. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Als wir Kudamm, Townsendstraße, Straßeneinsätze machten, plötzlich stellt sich ein Türke neben mir und sagt, Sie brauchen bestimmt Wasser. Und bringt mir, gibt mir Wasser zum Trinken, also Plastikflasche, bringt mir Wasser zum Trinken. Habe ich gesagt, das ist gut, was Sie da gemacht haben. Wenn man viel spricht, braucht, muss man was trinken. Und er sagt, das weiß ich, wie das ist. Ich rede auch sehr viel und so weiter. Und deshalb, ich möchte es Ihnen geben. Und er hat einen Dienst getan. Ich sehe diesen Türken immer noch, wie der neben mir plötzlich steht und mir die Flasche rüberreicht. Und solche Dinge, solche Bilder gehen in die Ewigkeit. Und denk auch in deinem Leben an Menschen, die gut zu dir waren, die dir geholfen haben, die dich ein Stück weit begleitet haben, die für dich, die vielleicht mit dir die zweite Meile gegangen sind und vielleicht die zweite Flasche gekauft haben. Der einen haben sie ausgetrunken, der andere haben sie dann jemand anders gegeben. Löse dich von den ganzen religiösen, scheinheiligen Menschen. Die bringen dich nicht weiter. Du musst selber deinen Weg finden mit Gott und was richtig ist. Und ja, Menschen, die nicht mit Gott wandeln, die fangen an Stimmen zu hören, werden religiöse Fanatiker, drehen durch, werden hysterisch, verlieren die Nerven und die Beherrschung und kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Was braucht der Mensch im Leben? Nicht nur Religion, er braucht Gott. Und zwar Christus in uns. Und weißt du, was Christus in uns bedeutet? Wir haben in Stuttgart angefangen, eine Aktion mit unseren jungen Leuten. Die haben solche Armbänder bekommen, das haben wir gemacht und gedruckt und ja, verbreitet, dass auf diesen Armbändern stand, was würde Jesus tun? Wenn sie irgendeine Situation hatten und nicht weiter wussten, die mussten nur gucken, da war schon die Antwort, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Vielleicht schreibst du das auch in deine Handfläche, was würde Jesus tun? Im Umgang mit anderen Menschen, in der Straßenbahn, im Straßenverkehr. Was würde Jesus tun? Ja, denk drüber nach. Und dann kommst du aus deinen Verklemmungen raus. Ja, Jesus war nicht verklemmt. Der war frei. Der hat die Situation erfasst. Und der Herr Jesus ließ sich leiten vom Heiligen Geist. Weißt du, da heißt es, und plötzlich, ja, und es begab sich. Es begab sich. Beim Heiland hat sich ständig begabt. Er ist morgens aufgestanden, vom Berg runtergekommen, aus der Gebetsstunde runter. Und dann, es begab sich. Dann war ein Besessener da. Ja, mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Die sind besessen, das sind ganz schlimme Menschen. Nein, besessene Leute sind nur falsch geleitet. Die haben einen blöden Geist. Und wir sollen vernünftig mit den Menschen reden und keine Angst haben vor diesen Besessenen. Die meisten Leute haben Angst vor Besessenen. Das sind nicht Verrückte. Die Gesunden, die das nicht verstehen, die sind verrückt. Aber nicht die Besessenen, weißt du, die ganzen Menschen, die in der Psychiatrie sind zum großen Teil, die sind ganz normal. Die sind normaler als die, die da draußen auf der Straße rumrennen. Was? Aber die verstehen es nicht. Nimm dich dieser Leute an. Red mit ihnen vernünftig. Ja, und hol sie runter. Hier im Lobetal. Da beim Vater Bodelschwing im Bethel hier Da hat mal der Kaiser hat einen Besuch gemacht und da sieht er hier, wie so ein kranker, geisteskranker da was macht und hackt. Und er klopft auf die Schulter, ich bin Friedrich sowieso. Und dann zählt er die ganzen Namen, was er da alles hat, was er ist. Er hackt weiter. Der reagiert gar nicht, dass der Kaiser vor ihm steht oder mit ihm redet. Der hackt weiter. Und dann klopft er wieder, sagt, ich bin Friedrich sowieso und Wilhelm und was er noch für Namen aufgezählt hat. Dann richtet sich der Verrückte auf, dieser Geisteskranke, dann sagt, mein Bruder, so hat's bei mir auch angefangen. Verstehst? Ja, und so hat's bei mir auch angefangen. Und ist es in die Geschichte eingegangen? So hat's bei mir auch angefangen. Und, ja, und das war die Botschaft von diesem kranken Menschen. Weißt du, kranke Menschen können besser predigen wie manche Gesunde. Und die bringen uns die Wahrheit so transparent, so plakativ. Was braucht der Mensch? Nicht nur, ich bin der da. Verstehst du? So hat es bei mir auch angefangen. Wir sollen runterkommen und wieder hier auf dem Boden leben und gehen und Gottes Wege gehen. Und der Gott, der bei uns das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ja, er nimmt weg, was wir nicht brauchen. Der macht die Tür zu, wo wir nicht hindurchgehen sollen, was uns schaden würde, ja, was uns behindern und blockieren würde, das nimmt er weg. Und das, was wir brauchen, das gibt er uns. Manchmal schmeckt es uns nicht, natürlich. Ja, und wir sagen, ja, ich möchte was Feineres, was Besseres, was Edleres. Erst wenn es von Gott kommt, Geschwister, dann sollen wir die Dinge annehmen, egal ob uns passt oder nicht passt. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang. Überleg einmal, Gutes und Barmherzigkeit, das ist, was wir brauchen, was Gott uns gibt. Und viele schlechte Dinge sind gut und viele gute Dinge sind schlecht. Verstehst du das? Was Gott uns nicht gibt, das brauchst du auch nicht, das ist wertlos, ist auch nicht bleibend und nicht bindend. Das bleibt auch nichts für die Ewigkeit übrig. Denn wie heißt es in der Bibel, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Ich werde nie vergessen, wir haben in Heilbronn eine Schwester gehabt, ihr Mann war ein Geschäftsmann, der hat ganz Deutschland so als sein Arbeitsfeld gehabt und hat hier ein Grossist. Und die Frau betet in unserer Versammlung einmal, oh Gott, gib meinen Mann Erfolg, gib ihm Erfolg, hilf ihm, dass er Erfolg hat, gib ihm Erfolg, immer Erfolg, Erfolg, Erfolg. Dass sie irgendwo gedacht hat, lieber Gott, schenkt dem Mann Misserfolg. Denn er hatte sehr viel Erfolg hier, aber die Ehe ist auseinandergegangen. Er hat mit seiner Sekretärin geflirtet und die Ehe gebrochen. Und dann, aber das war das, der Erfolg, was die Frau wollte. Gib meinem Mann Erfolg, gib mir meinem Mann Erfolg. Je mehr Erfolg der hatte, desto schlimmer ist er in der Sünde gesunken. Und dann hat er Misserfolg gehabt. Diese ganze Sache ging pleite. Er ist aus der Firma rausgeflogen oder abgewählt worden. Und so weiter. Dann stand er da mit seiner Sekretärin. War nichts mehr. Und das Schöne dabei war, er kam zu seiner Frau wieder zurück. Das war das Schöne dabei. Zu seiner Frau. Und das Haus natürlich verkauft, alles wurde verpfändet und was verspielt und vertan. Aber so macht Gott manchmal, gib meinem Mann Erfolg, gib meinem Mann Erfolg. Misserfolg ist auch Erfolg. Die meisten Leute verstehen das nicht, was das ist. Was nützt es? Und dieser Bruder, der war in meiner Gemeinde, war sogar auf der Bibelschule mal gewesen, hat Theologie studiert. Und Gott hat ihn gesegnet, hat er Erfolg gehabt. Aber irgendwo ist es zu viel geworden. Du brauchst nicht alles, was du siehst. Augenlos und hoffärtiges Leben, großartiges Leben und so weiter. In Saus und Braus, das bringt nichts. Was bleibt unterm Strich? Du brauchst mehr von dem, was du nicht siehst. Was du mit diesen Sinnen gar nicht wahrnimmst. Was die anderen gar nicht sehen. So vieles, was wir brauchen. Die anderen sehen gar nicht, dass wir das brauchen, dass es nötig ist. Du brauchst nicht den sichtbaren Erfolg, sondern den unsichtbaren Erfolg. Die sichtbare Welt vergeht mit ihrer Lust und so weiter, aber die unsichtbare Welt bleibt. Du brauchst was Bleibendes, was Konkretes, was Ewiges, was feuerfest ist, was Bestand hat, was die Feuerproben besteht. Denn alles, was auf dieser Welt ist, heißt es in der Bibel, muss durchs Feuer gehen, aber nur Strohsamen, nur Stoppeln und nur Plunder, verstehst du, es verbrennt alles. Der Mensch ist mehr als nur Erfolg, Genuss und Schönheit oder Gesundheit. Das alles vergeht im Leben. mehr als Arbeit. Unsere Gesellschaft hat die Werte verloren und verwechselt und durcheinander gebracht. Der Kampf macht das Leben wertvoll. Das Leiden, die Tiefen, bringen uns nach oben. Nicht nur das Genießen, das Loslassen. Und wer nur kämpft, der kann den Erfolg erst genießen, Geschwister. Wer kämpft, wer wirklich hart arbeitet. Ich denke nur an die Geschichte, ich bin gerne in der Schweiz, habe in der Schweiz 2 Jahre gelebt sogar. Weißt du, die Schweizer haben was Schönes. Die haben an jedem Berg bald eine Seilbahn, eine Gondel. Verstehst du, da musst du nicht mehr auf die Berge kraxeln. Aber für mich persönlich war es immer schön, auf die Berge hochzusteigen, so als Gipfelstürmer, verstehst du? Und dann oben, auch nur ein paar Minuten, wenn ich da oben saß, verstehst du, und den Himmel sah und die Gipfel anderer Berge sah, war ich begeistert. Aber wer nur die Seilbahn fährt und Seilbahn benutzt, der weiß nichts von dem Kampf, vom Schweiß, vom Stress. Und hier liegen Welten auseinander. Für ein brauchbares Leben und für ein unbrauchbares Leben. Viele Christen werden im Himmel ankommen, ja, und wollen in den Himmel kommen, ganz einfach. Ja, ich bin hier. Und die können nichts berichten. Durch wie viel Trübsal, durch wie viel Täler, durch wie viel Gefahren und Stürme sie gegangen sind. Die Bibel sagt, wenn du zum Altar gehst, du sollst nicht mit leeren Händen kommen. Was bringst du mit? Was für Erfahrungen? Oh Herr, ich habe gekämpft. Ich habe geblutet. Ich bin fast verblutet. Aber ich habe es geschafft. Oh, wie dieser Marathonläufer. Ich habe es geschafft. Aber wer nur in der Seilbahn saß, der weiß nichts vom Kampf. Wo er den Berg erstiegen hat, ja, wir haben was Wunderbares gesehen. Oh, das Panorama war wunderbar. Aber sie haben nichts erlebt. Seilbahnmenschen führen ein sinnloses Leben. Die sich immer nur hochtragen lassen, die sich nur vor dem Herrn bringen lassen, die nur für sich beten lassen, die führen ein sinnloses Leben, die keinen Widerstand gehabt haben. Sie weichen den Problemen ständig aus. Und das ist diese vielen Frommen, was wir heutzutage haben, wovon mein Herz blutet, wenn ich dran denke, es wird so wenig gebetet. Die Leute beten sich an den Problemen wie Slalomläufer da vorbei, verstehst du? Ich möchte den Problemen nicht begegnen, aber gerade die Probleme machen dich fest und stark und widerstandsfähig. Gerade die Probleme. Viele Wohlstandschristen, sie scheuen und schrecken vor Problemen zurück. Sie fangen an zu beten, wenn Probleme da sind. Dann schlagen sie gleich Alarm. Hilfe, Hilfe! Und fangen gleich an zu betteln. Kannst du für mich beten? Könnt ihr für mich beten, Geschwister? Und dann winzen sie und jammern. Und auch ein Abverschwinden. Und dann gehen ja in eine andere Gemeinde. Ja, die beten für mich. Ja, was nützt es, dass sie für dich beten? Dein Problem muss gelöst werden. Auch in der anderen Gemeinde. Und in der anderen Gemeinde, wenn du das Problem dort nicht löst, wirst es nirgendwo gelöst. Die Christenheit ist eine Spaßgesellschaft geworden. Spaß gibt es. Weißt du, wenn man in der ersten Gruppe war, verstehst du, da hat man ja für dich gebetet. Aber du musst selber das Problem lösen. Kämpfen, zusammenstehen. Zusammen Grenzen überwinden, zusammen Risikos eingehen, verletzt zu werden. Das gehört zusammen, wenn wir nach vorne gehen wollen. Wir bestimmen, wie wir unser Gipfel erreichen, wie wir den Himmel erreichen. Und wir ankommen und sagen, oh, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen, Herr Jesus. Und wir waren in der Gondel. Oder sind wir wirklich hochgekraxelt? In der Seilbahngondel, da tritt einer dem anderen auf die Füße. Das ist auch in der Gemeinde. Wenn einer will der andere besser sein. In der Gondel steht man viel zusammen, aber man hat nicht viel erreicht. Und da, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Und es fehlt die praktische Erfahrung, das praktische Erleben. Es ist nichts passiert. Das Leben war ein langweiliges Leben. So ein Leben möchte ich nicht leben. Ich möchte kämpfen. Ich möchte Niederlagen erleben, Fehler machen und wieder aufstehen, wieder rennen, wieder hinfallen, wieder aufstehen und wieder rennen und durch die Gnade Gottes das Ziel erreichen. Ein langweiliges Leben ist ein unbrauchbares Leben. Aber es wird auch hochgestiegen. Wir blasen an die Füße, verstehst du? Und meine Knochen tun mir weh. Verstehst du? Aber ich habe es geschafft. Auf meine Kosten, nicht auf Kosten der anderen. Wer den Gipfel einmal gestürmt oder ja, erreicht hat, der weiß, was er geleistet hat. Aber der im Gondel saß, das kann jeder Depp, da muss man gar nicht groß vom Berg steigen, was verstehen. Und dazu brauchst du keine Muskeln, wenn du in der Gondel sitzt. Keine Kraft, keine Nerven, keine Energie, kein Talent, keinen Willen, keine Begeisterung, kein Durchsetzungsvermögen. Ja, keinen Stress. Es war so schön, ein Christ zu sein. Es ist Herrlichkeit, ja. Nein, für mich persönlich ist es ein Kampf. Ich will was erleben, ich will dabei sein. Und da siehst du die Schmetterlinge, da siehst du die Blumen, da siehst du die Pflanzen, die am Wegesrand gedeihen und wachsen. Und die Bibel sagt, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Und nur die, die Gewalt anwenden, heißt es dort von Jesus, die reißen es an sich. Weichlinge und Feiglinge sind nur Muttersöhnchen, Milchbubis. Verstehst du, das sind Leute, die ein unbrauchbares Leben führen. Sogar mit 50 Jahren. Ich kenne hier wohnen gar nicht weit weg von hier, jemanden, den kenne ich schon vom Leopoldplatz. Der hängt so an seiner Mutter. Der ist jetzt über 50 und hat nichts vom Leben, verstehst du? Arbeitet nichts, kommt zu nichts, hat nichts erreicht, nicht verheiratet. Und die Mutter ist schon 80 Jahre und er sitzt der Mutter auf die Nerven. Und die Mutter hat kürzlich mal mit jemandem gesprochen und die hat gesagt, wenn mein Sohn nun mal endlich mal aus dem Haus gehen würde, die Mutter hätte ihn rausschmeißen sollen, dass er wieder auf seine eigenen Füße steht. Wir haben meine Kinder alle rausgeschmissen. Ich habe gesagt, Lilian, du bist jetzt 18, ich biete für dich ein Zimmer. Du musst jetzt selbst auf eigene Füße stehen. Ja, da musst du selber mal Wäsche waschen und selbst mal aufräumen. Und dann weißt du, dass es nicht nur bei der Mama zu Hause sitzen. Durch Passivität zuschauen, verarmt unser Leben. Schau, das Bild von der Isabel und Ahab, das ist so treffend. Leg dich ins Bett, ich mach das für dich, hat sie da gesagt. Ja. Das ist für faule Christen was. Man behindert sich selbst, zerstört sich selbst. Man tut sich selbst keinen Gefallen, wenn man sich ein bequemes, leichtes Leben aussucht. Wer sich immer nur bemitleidet und bedauert, nur Rücksicht auf sich nimmt, ja nicht verletzt werden, sich schont und so weiter, den Schwierigkeiten ausweicht, der entwertet sich selbst, der wird bedeutungslos, der wird unbrauchbar, unnütz. Der weiß mit seinem Leben nichts anfangen. Fang man was zu tun. Man schwärmt. Ach, wir werden immer höher, wir gehen immer höher, wir werden hochgetragen. Aber das Leben hat keinen Inhalt. Im Gondelleben wird dein Leben nicht bereichert. Gondelchristen entwickeln sich nicht. Gondelchristen wachsen nicht, sie haben kein Selbstwertgefühl. Ich hab's geschafft. Verstehst du? Und das ist was Schönes zu sagen als Christ. Ich hab's geschafft. Ich hab's überwunden. Ich hab den Teufel weggejagt. Ja. Ich hab's geschafft. Wir brauchen geistliche Erfolgserlebnisse. Wer nicht Sinnvolles tut, wer keine Opfer bringt, der fühlt sich nutzlos. Und das kann niemand auf Dauer. Das hält er nicht aus. In der Gondel bekommt man nur vielleicht kalte Füße noch oder was weiß ich. Man schwebt nur. Und so viele Christen schweben auf Wolke Nummer 7, verstehst du? Durch die Wolken hoch. Aber da im Nebel musst du hochlaufen, wenn du unten läufst, den Weg. Und das ist, es lohnt sich. Es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich weiterzumachen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Und da ist auch der Markus dabei gewesen. In der Bibel, der uns das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und er ist von Paulus weggegangen. Der Paulus rennt zu schnell. Verstehst du? Das war der Grund. Ihm ist das Leben zu hart geworden in der Gemeinschaft mit Paulus in diesem Team. Der ist ein Draufgänger gewesen. Einfach weiter. Wir bleiben nicht stehen. Auch wenn es noch so schön ist hier. Wir machen weiter. In der Gondel, dort lebt man unrealistisch, nur in der Fantasie. Dort hat man ein unerfülltes Leben, dort lebt man nicht im Willen Gottes. Im Willen Gottes ist es, dass du zu Fuß den Berg hochsteigst. So schön und so gesegnet so eine Gondel auch ist. Der eine kommt dann in der Ewigkeit an, bringt ein armseliges Leben mit, kümmerliches Leben, billiges Leben, trauriges Leben. Der wird sich dort nur bedauern. Ach, guck mal, was der alles erzählt, was der alles erlebt hat, was der alles gesehen hat. Ja. Und die anderen freuen sich und jubeln und jauchzen, sind glücklich. Obwohl sie sich elend fühlen, diese Kraxler. Obwohl sie so viel Ungemütlichkeiten durchgemacht haben. Ja. Und vielleicht Depressionen und was weiß ich, durch die Hölle gegangen sind. Aber sie haben jetzt den Himmel erlebt. Oh, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Das ist nämlich, was die anderen nicht verstehen. Und das kann man denen auch nicht erzählen. Wer hier kein Sieges- und Überwinderleben führt, der wird den Himmel gar nicht vertragen. Hör mal zu, erschrick nicht, was ich dir sage. Ja, was braucht der Mensch? Der braucht keine Gondel. Lass dich nicht von diesen falschen Tröstern trösten, diesen Zauberer und den Betrüger und den Pfaffen. Es ist alles Gnade. Geschwister, es ist alles Gnade. Du musst nichts tun, das macht alles der Herr. Nein. Die Bibel sagt, so viel es an euch liegt. Ja, so viel es an euch liegt. Ohne Kampf kein Preis. Wir müssen durch viele Trübsal in das Reich Gottes gehen. Wir leben in einer antichristlichen Welt. Wenn du das nicht weißt, mach die Augen auf. Dann siehst du, was so Land auf, Land ab passiert. Das Leben wird schwieriger, Kämpfe werden härter. Das Leben ist kein Spaziergang und kein Zuckerlecken. Ja, es wird immer komplizierter und komplexer. Und wer nicht gelernt hat, auf den Herrn zu schauen, mit dem Herrn zu gehen, Schritt für Schritt, wir gehen immer nur schrittweise vorwärts. Du bist hier auf dieser Welt zum Kämpfen, damit du abgehärtet wirst und erschütterungsfest. Halleluja, das so abfedert bei dir, das eine und das andere. Wenn es nicht passt, schüttel es ab und gehst wieder weiter. Du bist hier, um ein Fundament, deine Grundlage zu bekommen und die Grundausbildung zu erleben. Jeder Soldat, der damals beim Militär war, der muss eine Grundausbildung machen. Und als wir in Niederbayern dort wohnten, das habe ich erlebt, das gibt's nicht. Jetzt weiß ich, was Grundausbildung ist. Das ist so eine ganze Kompanie gewesen. Und dann hat der Leiter, dieser Leutnant oder was da war, er sagt, hinlegen, aufstehen. Und so viel, sie haben geübt, nur hinlegen und aufstehen. Und da war so ein Kuhfladen, Kuhscheiße auf Deutsch. Verstehst du? Und war dort, und ein Soldat ist immer daneben, hat sich hingelegt. Nicht in diese Kuhscheiße. Und lag immer daneben. Der hat so lange die getriezt, bis der in der Kuhscheiße lag und verschmiert war voller Kuhscheiße. Dann war er zufrieden. Verstehst du? Grundausbildung. Gott erlaubt, dass wir in den Kuhfladen reinfallen, dass wir dreckig werden, dass wir was zu Hause zu arbeiten haben, uns wieder sauber zu machen. Verstehst du? Das ist Triezen. Dann habe ich meinem Schwager gesagt, der ist bei der NATO-General hier, habe gesagt, ist das üblich so? Ja, die Leute werden getriezt. Es geht ums Überleben. Ums Überleben. Feiglinge werden es nicht überleben. Feiglinge werden es nicht schaffen. Und er hat mich noch bestätigt, was ich da ihm dann erzählt habe, habe ich gesagt, das habe ich gesehen, das macht ihr bei der Bundeswehr. Er sagt, ja, das gehört zur Grundausbildung. So, nicht umsonst predige ich hier und versuche, dich zu ermutigen, bezwinge deine Schwierigkeiten, werde der Herr der Lage. Ich ermutige die Menschen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sei treu und tapfer, erkenne deine Pflichten, deine wahren Aufgaben, deine Berufung und mach deine Berufung fest. Schaffe deine Seligkeit. Ja. Du sagst ja, ich bin erlöst aus Gnaden. Der Herr hat alles für mich getan. Ja, er hat dich freigekauft. Du bist frei von Sünde. Aber jetzt solltest du alles reinsetzen, dass du das Ziel erreichst. Dass du im Himmel ankommst. Ja, befreit. Von Gott gelobt. Du hast wohlgetan, mein Knecht. Du hast deine Talente eingesetzt. Du hast gewuchert. Als Christ stößt du auf Widerstand. Das musst du im Kauf nehmen. Das sagt dir viele Pastoren sagen das nicht mehr, weil das ist ja nicht mehr populär. Wir singen hier ein schönes Lied auch. Ein lebendiger Fisch muss gegen den Strom schwimmen. Ja. Als Christ stößt du auf Widerstand, bist oft der Buhmann, der Prügelknabe, der Prellbock. Ja. Das waren die Christen zu alten Zeiten so. Als Rom brannte, hat Nero gesagt, die Christen sind schuld. Verstehst du, immer sind die Christen schuld. Als Nachfolger Christi stößt du immer auf Widerstand, auf Bedrängnisse, wirst abgelehnt. Von den Nichtchristen. Und am schlimmsten ist es von den frommen Scheinheiligen. Die sind viel schlimmer. Du stößt auch auf Nöte, auf Schwierigkeiten und Anfeindungen. Das hat der Herr Jesus vorausgesagt. Er sagte, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Jesus sagte, ich gebe dir meinen Frieden, nicht den Frieden, wie die Welt gibt. Und deshalb ist es so wichtig, den Frieden Gottes zu haben. Ich bin richtig. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich bin ein Bergkraxler und kein Gondelfahrer. Jesus hat den Starken überwunden, das stimmt. Er hat schon vorgearbeitet und vorgekämpft und hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und er sagt, und ich gebe euch die Schlüssel des Himmelreichs. Macht weiter. Du bist ein Überwinder durch Gott. Und ich lese noch eine Bibelstelle aus 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unseren Feldzügen einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes aufbäumen. Und wir nehmen alles Denken gefangen, so dass es Christus gehorcht. Und in Psalm 142, Vers 5 heißt es, du Herr bist mein Teil. Du Herr bist mein Teil. Verstehst du das Geheimnis? Du Herr bist mein Teil. Und es ist so wichtig, dass wir den Herrn als unseren Teil haben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus uns gegeben hast. Und bei Jesus habe ich alles, was ich brauche. Und du bist die Quelle des Lebens. Herr Jesus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit. Und wir haben am Anfang gesungen, du bist der Stern, auf den ich schaue. Und bei dir bin ich wie ein Baum gepflanzt am Wasserloch. Selbst wenn eine trockene Zeit kommt und die Dürre kommt und so weiter, finde ich bei dir immer Kraft und Stärkung. Dein Wort, ja, gibt mir jeden Tag Kraft, neue Salbung und neue Stärke. Und mit dir gehe ich vorwärts. Herr Jesus, du hast uns allen diesen Senfkorn-Glauben gegeben, der so klein ist, wie so unscheinbar ist. Aber wir können damit Berge versetzen, Dinge verändern und wir werden selbst noch verändert. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass ich kein Gondelchrist sein darf und muss, sondern ich darf mich auf dich verlassen. Und mit dir wollen wir hoch hinauf zu dem Höchsten. Wir wollen bis zum Berg Gottes, bis zum Gipfel dieses Berges gehen, bis wir den Thron Gottes sehen, bis wir den Thron Gottes erleben. Danke, Herr Jesus, wir bei dir alles finden, was wir brauchen. Und Herr Jesus, wir möchten aus unseren Problemen Projekte machen. Jetzt ganz besonders, in dieser Zeit, in der wir leben. In Jesu Namen. Amen.